Wir gehen weiter in dieser Serie überraschende Reaktionen von Jesus. Es gibt Erzählungen und Berichte in der Bibel, über die ich jedes Jahr sogar mehrmals predigen könnte, weil sie einfach so bewegend sind, besonders diese Geschichten, beeindruckend. Und so eine Geschichte schauen wir uns heute an, eine Begegnung, die Jesus hatte mit einem Pharisäer und einer von der Gesellschaft verstoßenen Frau. Ich lese mal den Abschnitt im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 49. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße und mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was das für eine sündige Person ist. Nun, da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da ließ er sie ihnen, was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ja, ich nehme an, der dem er die größte Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Und dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss für die Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen. Währenddem Jesus spricht, küsst die Frau immer noch seine Füße. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus wurde vom Pharisäer Simon zum Essen eingeladen. Pharisäer waren, wie vielen bekannt ist, eifrig damit beschäftigt, Gebote, die religiösen Gebote einzuhalten, Vorschriften auszuführen. Das machten sie vorbildlich. Das waren wirklich Menschen, die sich anstrengten für ihr religiöses Leben, die sich sehr investierten. Das kann man heute auch in Israel noch beobachten, wie viel investiert wird, um Gott in ihrer Weise Ehre zu erweisen. Durch Jesus fühlten sich diese Pharisäer hinterfragt, provoziert und sie setzen alles daran, um Jesus in seinem Wirkungskreis einzuschränken und ihn möglichst bald zu beseitigen. Am liebsten wollten sie ihn töten, was ihnen dann zum Schluss ja auch gelang. Aber wenn damals jemand hätte wissen können, wer Jesus war, dann waren es die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie hätten wissen können, dass Jesus der Messias, der Sohn Davids war oder sein könnte. Sie hätten die schlauen Fragen stellen können, denn sie kannten die Schriften. Die Schriftgelehrten konnten aus der Schrift sagen, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, wo der Messias zur Welt kommt, nämlich in Bethlehem. Das haben die nicht in den Sternen gelesen, sondern in der Schrift. Diese Schriftgelehrten hätten wissen können, wer Jesus ist. Doch statt in den Schriften zu forschen, kämpfen sie blindwütig gegen Jesus. Die Einladung von Simon zum Essen hatte vermutlich auch nur den einen Zweck, einen Grund zu finden, um Jesus anklagen zu können, um ihn dann später zu beseitigen. Trotz dieser feindlichen Haltung nahm Jesus die Einladung an. Jesus liebte sogar seine Feinde. Das zeigt er hier an diesem Beispiel ganz deutlich. Er wusste, er würde auch für die Schuld dieses Pharisäers einmal am Kreuz sterben. So betrat er das Haus. Ob Simon später Christ wurde, das weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass viele Pharisäer und Schriftgelehrten später Christen wurden, verstanden haben, dass Jesus der Messias ist. Es ist also nicht so, dass einfach die ganze Pharisäerschaft sich konstant immer nur gewehrt hätte gegen Christus, sondern es sind einige Pharisäer zum Glauben gekommen. Und einer ist ein sehr berühmter Pharisäer, der zum Glauben gekommen ist. Wer ist das? Wie bitte? Paulus. Paulus war Pharisäer. Das war einer der eifrigsten Diener Gottes geworden. Also sind viele, viele sind zum Glauben gekommen, die Pharisäer. Nach der Auferstehung von Jesus. Es ist eigentlich egal, ob ich Pharisäer bin, Schriftgelehrter, Kirchgänger, Kirchenfan, brav, bös, ob ich menschenfreundlich bin oder ein Menschenhasser. Ob ich ein Dieb bin, Jesus ist für jeden Menschen in diese Welt gekommen. Und für jede Schuld hat er sein Leben gegeben. Und jeder Mensch, egal wo er steht, hat die Gelegenheit, wenn er will, zu Gott umzukehren. Gott wird ihm seine Schuld vergeben. Das ist ein wirklich unglaublich großes Geschenk, das wir, glaube ich, gar nicht in der Größe begreifen können. Also Jesus nahm diese Einladung des Pharisäers an, weil er auch diesen Mann liebte. Es war seine Liebe, die dazu führte, dass er sich diesem feindseligen Mann auslieferte praktisch. Der Empfang in diesem vornehmen Haus, wie hätte man es anders erwarten können? Unterkühlt. Simon verzichtete auf Rituale, denen man einen Ehrengast willkommen. Die Füße wurden ihm nicht gewaschen, um ihn vom Staub und Schmutz der Straße zu befreien. Man verzichtete auf wohlriechende Öle und auch der traditionelle Kuss zur Begrüßung bekam er nicht. Simon schien darauf zu achten, dass niemand auf die Idee kommen könnte, dass er mit Jesus nur im Ansatz sympathisieren würde. So hat er alles verweigert, was man einem Gast eigentlich zukommen ließ damals. Hätte dieser Mann gewusst, wen er hier zu Tisch bat, dann hätte er alles wirklich genauestens getan, um ihm diese Ehre zu erweisen, die ein Gast eigentlich in der damaligen Kultur bekam. Jesus ließ alles, diese Demütigungen, über sich ergehen. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, ging er zur Tafel hin und man saß nicht zu Tisch, sondern man lag zu Tisch. Man stützte sich auf der linken Seite ab, der Kopf vorne zur Tafel und die Füße rückwärts. In Filmen seht ihr das manchmal so aus dieser Zeit, wie die da am Tisch eben sitzen, kann man nicht sagen, am Tisch lagen, das ist ja noch wichtig, sonst kann man gar nicht verstehen, wo dann die Frau eigentlich war. Wenn Jesus gesessen wäre, dann hätte sie ja unter den Tisch kriechen müssen. Das wäre dann eine komische Sache gewesen. Nun, während sie aßen, vermutlich lag Simon Jesus gegenüber, traute Simon seinen Augen nicht. Er sah eine stadtbekannte Frau, eine hoffnungslose Sünderin, die auf Jesus zukam. Ihre Sünden waren so schwerwiegend, dass es im Gesetz des Mose keine Opfer dafür gab, damit sie ihre Schuld hätte loswerden können. Also ein absoluter hoffnungsloser Fall. Welche Sünden konnten eigentlich durch das Gesetz Mose beseitigt werden? Welche Sünden konnte man im Gesetz des Mose, also im Alten Testament, quasi in Ordnung bringen mit Gott? Mord? War das möglich? Wie bitte? Genau, Mord wäre tot, also wer jemand umbringt, wird umgebracht, so war das Gesetz des Mose. Wie ist das mit Ehebruch? Auch umbringen? Bisschen krass heute Morgen. Wie ist es mit dem Sabbatgebot brechen? Umbringen? Also, aufgrund des Gesetzes Mose konnten eigentlich nur Sünden vergeben werden, die aus Versehen waren. Mord ist kein Versehen. Reinheitsverletzungen. Interessant. Wissen viele nicht. Und diese Frau hat so starke Sünden begangen. Übrigens, nur so ein Thema. Ich habe mal jemand eine Arbeit geschrieben, habe ich ihm über dieses Thema und dann habe ich ihm darauf hingewiesen, dass die Sünden im Alten Testament gar nicht so vergeben werden können, wie wir immer meinen. Und dann hat er das seinen Leuten gesagt, die dieses Ding leiten. Und sagt sie, stimmt nicht. Dann hat er die Arbeit weitergeschrieben, Schluss muss es ihm recht geben. David hat einen Mord begangen und hat Ehebruch begangen. Und dann müsst ihr mal den Psalm 51 lesen. Und dann werdet ihr sehen, Psalm 32, und dann werdet ihr sehen, dass David sagt, es gibt kein Opfer. Er appelliert einzig und allein an die Barmherzigkeit Gottes. Er konnte nicht in den Tempel gehen und opfern für diesen Mord und für diesen Ehebruch. Es gab kein Opfer für das. Er konnte nur die Barmherzigkeit Gottes anrufen und seine Schuld bekennen. Und Gott hat ihm vergeben, aber nicht aufgrund des Gesetzes von Mose. Tu es nur so, dass wir dann verstehen, was hier eigentlich passiert. Für Simon war klar, gottesfürchtige Menschen halten zu solchen Leuten Abstand und vermeiden jede Berührung. Doch was Simon nun beobachten musste, machte ihn fassungslos. Diese Frau neigte sich zu den Füßen von Jesus und weinte heftig. Ihre Tränen fielen dabei auf seine Füße, da trocknete sie Jesus die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Was Simon empörend empfand, begeistert mich. Gibt es ein eindrücklicheres Bild für die Zuneigung eines Menschen zu Jesus? Sie weint, benetzte mit den Tränen seine Füße, öffnet ihr Haar und trocknet Jesus die Füße, nimmt ein teures Öl, mit dem sie die Füße einölt und küsst unablässig seine Füße. Simon starrt ungläubig diese Frau an. Wie konnte sich Jesus das gefallen lassen? Er dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Das heißt, er würde das gar nicht erlauben, denn er würde sich nicht zulassen, durch diese Frau verunreinigt zu werden. Und Simon meinte nun, den sicheren Beweis dafür zu haben, dass Jesus nicht der Messias sein kann. Wie könnte der Messias sich so etwas gefallen lassen von so einer Frau, die man nicht einmal anschaut? Aber da täuschte sich Simon. Jesus kannte diese Frau ganz genau. Sie gehörte zu jenen ausgestoßenen, verachteten, hoffnungslosen Menschen, wirklich damals hoffnungslose Fälle, die verstanden hatte, dass Jesus ihnen mehr geben konnte als das Gesetz des Mose. Paulus erklärte das später so, Vers, den ihr eigentlich notieren solltet, wenn ihr ihn nicht schon kennt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Also jetzt nicht nur von denen, die das Gesetz des Mose, diese Reinheitsverstöße, sondern alle Schuld. Mord, Totschlag, Betrug, Lüge, Ehebruch. Diese Frau hatte verstanden, dass Jesus in ihrem Leben etwas ganz Neues geschaffen hatte. Etwas, das sie ohne ihn nie erreichen könnte. Jesus hatte sie von ihrer großen Schuld befreit und mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde versöhnt. Klar, Simon hatte ja recht, diese Frau war eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Das Gesetz des Mose bot ihr keine Möglichkeit, ihre Schulden in Ordnung zu bringen, aber wer Jesus begegnet und sich vor ihm demütigt, egal wer er ist und was er getan hat und woher er kommt, ist kein hoffnungsloser Fall mehr. Wer an Jesus glaubt, dem wird alle Schuld vergeben, auch die Schuld, die durch das Gesetz des Mose unmöglich vergeben werden kann. Das ist Gnade Gottes, ein unverdientes Geschenk. Ergriffen von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes brach in dieser Frau eine unbändige Liebe zu Jesus auf. Sie hatte begriffen, nur er konnte mir das geben, nur er konnte mein Leben wieder in Ordnung bringen. Und sie musste Jesus unbedingt ihre Dankbarkeit und Freude zeigen. Egal, was die anderen Leute über sie denken, egal, welche verachtenden Blicke sie treffen werden in diesem vornehmen Haus. Sie wollte ihre Liebe zu Jesus Ausdruck geben. Eigentlich hätte sie sich dessen bewusst sein müssen, dass sie in diesem Haus, wo die Leute sind, die Jesus feindlich gegenüberstanden, Jesus in Verlegenheit bringen könnte. Auch das schien ihr egal zu sein. Sie sah einfach nur Jesus, ihren Retter. Die Liebe, wie man so schön sagt, hatte sie blind gemacht für sogenannte vernünftige Überlegungen. Sie sah ihren Retter, der sie befreit hat, der ihr neues Leben gegeben hat, der ihre große Sünde vergeben hat und ihr ewiges Leben schenkte. Es stimmt schon, Liebe verengt unseren Blick. Das wissen die, die sich verlieben, die kennen nachher niemanden mehr links und rechts. Sie verengt unseren Blick, aber sie öffnet das Herz. Liebe öffnet unser Herz. Und das Herz dieser Frau war für Jesus weit geöffnet. Sie sah nur noch Jesus. Und das ist für mich ein faszinierendes Bild für einen Menschen, der von Jesus begeistert ist. Ein Mensch, der über beide Ohren in Jesus verliebt ist. Ein Mensch, der verstanden hat, welchen Reichtum er durch Jesus bekommen hat. Das ist ein wunderschönes Bild für Anbetung Gottes, die von ganzem Herzen kommt. Gott liebt es, wenn wir ihn ehren und wenn wir ihm zujubeln. Die Psalmen sind voll von Aufforderungen. Wir sollten Gott sozusagen hemmungslos rühmen. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Ich weiß nicht, wie wir denken, wenn da einige vor Freude zu schreien beginnen. Denken, hey, bitte, bitte. It's a bit too much. Ein bisschen zu fanatisch. Machen wir das bitte, bitte dezenter. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei. Die Juden haben manchmal so geschrien, dass die anderen meinten von weit her, das sei Kriegsgeschrei. Aber sie schrien zu Gott, jubelten aus Freude. Diese Frau gibt uns ein eindrückliches Beispiel von einem Menschen, der ganz und gar in Jesus verliebt ist und sich nicht durch irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen davon abhalten lassen wollte, Jesus die verdiente Ehre zu erweisen. Diese äußerlich gesehene Peinlichkeit brachte Jesus nicht in Verlegenheit. Natürlich hätte ihn das stören können. Es hätte ihm peinlich sein können. Also in diesem vornehmen Haus kommt jetzt so eine sündige Frau und jetzt macht sie sich zu schaffen an meinen Füßen. Was soll das? Was denken die anderen? Kennen wir das? Was denken die anderen? Das war Jesus egal. Uns leider nicht immer. Uns ist leider oft wichtiger, was die anderen denken, als was Gott denkt. Doch Jesus war es egal, was die anderen denken könnten. Er freute sich über diesen euphorischen Liebesbeweis dieser Frau. Jesus freut sich immer über Menschen, die ihn offen und aufrichtig verehren. Jesus schaut eben zuerst ins Herz eines Menschen. Er erkennt die Motive und mit denen jemand ihm begegnet. Ja, Liebe sieht ins Herz. Und für Jesus war diese Situation sogar eine gute Gelegenheit, seinem Gastgeber zur Einsicht zu führen. Jetzt ergreift er die Gelegenheit, seinem Gastgeber die Liebe zu erweisen, dass er selber zu einer tiefen Erkenntnis kommen könnte, die für sein Leben fundamentale Bedeutung hätte. Simon war der Meinung, Jesus könne kein Prophet sein, sonst wüsste er, was für eine Frau ihn berühren würde. Nun wird ihm Jesus unmissverständlich zu verstehen geben, dass er sehr wohl weiß, was für eine Frau das ist. Jesus sagt zu Simon, er wolle ihn etwas fragen und fragt ihn dann Folgendes. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da ließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Eine einfache Frage, fast peinlich einfach. In jedes Kind kennt die richtige Antwort. Und Simon sagt, ich nehme an, der, dem er die größte Schuld erlassen hat. Ja, klar, was wollen wir sonst antworten? Richtig, sagt Jesus. Und er wandte nun den Blick zu dieser Frau. Hier sitzt Simon. Hier ist die Frau, immer noch küsst sie seine Füße. Und jetzt schaut Jesus zu dieser Frau und sagt, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Kannst immer noch schauen, sie küsst sie immer noch. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Diese Frau erwies Jesus die Ehre, die Simon ihm als Ehrengast hätte erweisen müssen. Und Jesus sagt nun weiter, ich kann dir sagen, woher das kommt, warum sie das macht. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Also Jesus wusste ganz genau, dass diese Frau schwerwiegende Sünden hatten, doch sie sind ihr vergeben worden. Aber wir dürfen Jesus nicht falsch verstehen. Er meint nicht, weil sie mir viel Liebe zeigt, werden ihr viele Sünden vergeben. Wenn das so wäre, könnte man sich die Vergebung der Schuld verdienen. Das wäre Werkgerechtigkeit und so viel Liebe könnten wir gar nicht aufbringen für diese Schuld, die wir eigentlich tragen. Die Sünden dieser Frau waren derart groß, dass sie Jesus nie genug Liebe entgegenbringen konnte, um ihre Schuld zu tilgen. Jesus meint, weil ihr viele Sünden vergeben wurden, darum erweist sie mir viel Liebe. Wäre Simon nicht so aufgebracht und blindwütig gegen Jesus eingestellt gewesen, hätte er jetzt erkennen können, dass Jesus entgegen seinem Eindruck doch ein Prophet war. Er hätte sagen können, au, habe ich falsch gesehen. jetzt weiß er tatsächlich, was das für eine Frau ist. Dann ist er vielleicht doch ein Prophet. Das wäre eigentlich das Normale. Aber er war so blindwütig, dass er nicht in der Lage war, zur Einsicht zu kommen. Simon schien taub zu sein. Sein Herz öffnete sich nicht. Und noch etwas muss ich klar sagen. Dieser Pharisäer hatte natürlich nicht wenig Sünden. Jesus sagt, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Simon waren nur diese wenigen Sünden vergeben, die durch das Gesetz des Mose möglich waren. Alle anderen nicht. Und das hat er erst noch gemeint, das sei durch seine religiöse Leistung hätte das geschafft. Ihm waren wenig Sünden vergeben, deshalb liebte er Jesus wenig. Aber er hatte viele Sünden. Er hat es nur nicht verstanden. Er hat nur nicht begriffen, wie sündig er eigentlich ist. Simon war der Meinung, weil er sich peinlich genau an die religiösen Vorschriften hielt, sei er in Gottes Augen gerecht. Doch Gott sieht eben zuerst auch da ins Herz und nicht in die religiösen Pflichten, die man erledigt. Simon war sich dessen gar nicht bewusst, wie groß seine Sünden eigentlich waren und wie dringend nötig er diese Vergebung auch hätte, die diese Frau bekommen hat. Und deshalb sind ihm wenig seine Sünden vergeben und deshalb konnte er Jesus nicht lieben. Er braucht ihn ja gar nicht. Er schafft es ja selber durch sein religiöses Leben. Seine Selbstgerechtigkeit und sein Stolz verbarrikadierten sein Herz und somit den Weg zur Versöhnung mit dem Schöpfer. Und das ist ein Problem, das unsere Gesellschaft bis heute hat. Der Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit verbarrikadiert von vielen Menschen den Weg zu Jesus, weil sie sich nicht demütigen wollen, weil sie den Eindruck haben, wir brauchen das nicht, wir sind gut genug. Stolz und Selbstgerechtigkeit verbarrikadieren den Weg zum Schöpfer und den Weg zur Erlösung, den Weg zum ewigen Leben. Wie sieht dein Herz aus? Ist es auch verbarrikadiert oder hast du es gegenüber Jesus geöffnet? Bist du dir dessen bewusst, dass du, wenn du noch keine Vergebung bekommen hast, diese Vergebung nötig hast? Ob du glücklich bist oder nicht, ist nicht entscheidend. Ob du schon mal gestohlen hast oder nicht, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob du dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hast. Jesus sprach dieser Frau die Vergebung ihrer Sünden nochmals zu. Das ist Gottes Barmherzigkeit, wenn ein Sünder umkehrt. Deine Sünden sind dir vergeben, sagt er ihr nochmals. Wie nicht anders zu erwarten, lehnen sich die Freunde des Pharisäers innerlich erneut gegen Jesus auf. Sie dachten, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Wären sie bereit gewesen, das, was Jesus sagte, ernst zu nehmen, hätten sie erkennen müssen, wer Jesus ist. Sie hätten erkannt, dass der Messias, der Sohn Gottes, mitten unter ihnen sitzt. Sie hätten ihre Sünden einsehen können und die Liebe Gottes selber erfahren. Aber Jesus ging nicht mehr auf diese streitsüchtigen Menschen ein. Er kümmerte sich nur noch um diese Frau und sagte ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Der Glaube an Jesus hat sie gerettet, nicht die Liebe zu Jesus. Der Schlüssel zur echten Liebe Jesus gegenüber ist der Glaube an ihn, durch den wir die Vergebung bekommen. Durch den Glauben an Jesus werden uns unsere Sünden vergeben und wir bekommen ewiges Leben. Und wer das begriffen hat, der kann nicht anders als seinen Retter lieben. Er wird mit der Liebe Gottes beschenkt. Täuschen wir uns nicht. Keiner von uns hat wenig Sünden. Wir alle sind Sünder und können vor Gott nicht bestehen. Diese Frau ist für uns ein Beispiel für die Liebe zu Gott. Eine Liebe, die nur Jesus sieht und alles andere verblassen lässt. Eine Liebe, die blind macht, aber das Herz öffnet. Liebe ist das, worüber sich Gott sehr freut. Jesus wollte, nachdem ihn Petrus dreimal verleugnete, von ihm wissen, Simon, hast du jetzt genug gebetet? Hast du genug lange Buße getan? Simon, hast du Opfer gebracht? Nein, Jesus wollte wissen, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Interessante Frage. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus antwortet nicht, dass er Jesus mehr als die anderen lieben würde. Wie sollte er? Eben hat er ihn verleugnet. Hätte er jetzt noch sagen wollen, ja, Jesus, ich liebe dich viel mehr als die anderen. Nein, er war am Boden zerstört. Und er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ob ich mehr liebe als die anderen, das überlasse ich dir, diese Entscheidung. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn, Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und nun wird Petrus traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal dasselbe fragt. Und Petrus hatte nichts, wirklich nichts in den Händen, um Jesus seine Liebe zu beweisen. Wie wollte er auch? Eben hat er ihn dreimal verleugnet. Sie sagten, du bist doch einer, der mit Jesus unterwegs war. Nein, das bin ich nicht. Du bist doch der, der Jesus kennt. Nein, ich kenne Jesus nicht. Dreimal. Wie wollte er jetzt Jesus noch beweisen? Wie konnte er Jesus beweisen, dass er ihn liebt? Er konnte es nicht. Und so antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich verleugnet habe. Du weißt, dass ich gesagt habe, dass ich dich nicht kenne. Du weißt auch, wie ich geweint habe, als ich das verstanden habe, was ich getan habe. Du hast mich gesehen. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe und mehr Beweis dafür habe ich nicht. Aber du weißt es. Beweisen kann ich es nicht. Und Jesus sagt an ihm, er soll für die Herde schauen. Und wenn Jesus heute eine wichtige Frage an dich und an mich hat, dann ist es diese eine Frage. Hast du mich lieb? Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese wunderbare Begegnung mit dieser Frau, dieser sündigen Frau, die von den Menschen verachtet wurde, vor allem auch von den Religiösen, weil sie wirklich ein Leben führte, das nicht in Ordnung ist. Und es ist wunderbar zu sehen, dass du Leben in Ordnung bringst. Wenn Menschen umkehren wollen, wenn sie das Leben mit dir in Ordnung bringen wollen, dann bist du gnädig und barmherzig. Das hast du gezeigt an dieser Frau. Du hast dich nicht gescheut vor diesen vornehmen Menschen damals, die in der Gesellschaft ein hohes Ansehen hatten, dich zu dieser verachteten Frau zu stellen. Und wir haben gesehen, wie die Liebe in dieser Frau aufgebrochen ist zu dir, weil du ihr die Schuld vergeben hast, die durch kein einziges Werk vergeben werden kann, nur durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Dafür wollen wir dir danken, dass das bis heute gilt. Amen.